Heute kam wieder die neue Folge von Star Wars The Bad Batch und gemeinsam, genau wie Omega, hänge ich heute hier ab mit Dominique und wir sprechen über die Folge, verstehst du, weil die hing an dem Turm. Komm, wenn ihr uns unterstützen wollt bei diesen First Impressions, dann könnt ihr euch jetzt das Bad Batch Desirable Mutations Shirt holen. Unten über den Link, die sind unter dem Video verteilt oder auf merch.nerdfactory.tv. Und wollen wir jetzt gar nicht lange drum herum reden. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von der First Impression und damit los geht's.
Ja, das war Eine schöne Folge, würde ich sagen.
Ich freue mich, dass endlich mal wieder ein bisschen was passiert und du das Gefühl hast, jetzt so lang, das ist das, was ich letzte Woche kritisiert habe, wo ich meinte, ich habe das Gefühl, wir haben kein Ziel. Jetzt haben wir es. Jetzt endlich wissen wir, was so das Overall-Ziel ist. Es ist nicht nur sich zu verstecken, sondern auch Rohstoffe zu, also Nahrung und sowas zu bekommen und das Schiff einfach mit Treibstoff, auszustatten und dann unterzutauchen, bis die Sachen sich gesetzt haben. Ich verstehe nicht, warum sie das nicht schon vor zwei Folgen als ihr überliegendes Ziel etabliert haben, sondern erst jetzt, weil es irgendwie immer noch keinen Sinn ergibt, wo sie dann hingeflogen sind. Also offensichtlich war das ja schon die ganze Zeit ihr Plan, aber sie haben es halt nicht gesagt.
Ja, und das ist halt so als Zuschauer ein bisschen weird, dass sie halt so jetzt sagen, wir wollen erstmal untertauchen. Und ja.
Jemand hat das letzte Woche sehr schön beschrieben in den Kommentaren und meinte, es fühlt sich an oder fühlte sich an, als ob man wie Omega ist. Also quasi so ein Kind, das nicht alle Informationen bekommt, weil es halt nicht wichtig ist, dass das Kind das weiß, so von wegen, ja, wir fahren zur Ostsee, aber der Sohn, der weiß gar nicht, was abgeht. Der sitzt halt 6 Stunden im Auto und hat keine Ahnung, was Urlaub ist, weil er zum ersten Mal in Urlaub fährt. So eine Nummer.
Und dabei ist Omega die Person, die die wichtigste Information eigentlich immer noch für sich.
Die haben immer noch nicht über die, also die Chips sind diese Woche jetzt gar nicht wieder zur Sprache gekommen, was mich immer noch ein bisschen nervt, weil Tech war so sehr into it und jetzt, ich meine, er hatte andere Sachen zu tun, jetzt klar, aber ich weiß immer noch nicht, ob die Prioritätenliste von der Bad Batch so wirklich gut strukturiert ist.
Ich find's auch ein bisschen weird, dass Wrecker jetzt so gar keine Nachwirkungen mehr hatte. So, das hat sich anscheinend alles wieder
Stimmt.
In seinem Kopf. So, da ist alles wieder fein. So, das fand ich ein bisschen verwirrend, weil auch nachdem du das letzte Woche in dem zur letzten Folge im Recap nochmal erwähnt hattest, dass er genau an der Stelle sich den Kopf gestoßen hat, wo der Chip sitzt und dass er dann halt so von Kopfschmerzen geplagt hat und so, bin ich halt relativ fest davon ausgegangen, dass wir diese Folge da auch wieder Nachwirkungen von bekommen. Ja. Also, dass er zumindest sagt, boah, mein Kopf tut mir immer noch weh und ich fühle mich ganz komisch, aber nee.
Das Ding ist, man könnte jetzt argumentieren und sagen, ja, er ist beeinträchtigt, er funktioniert nicht mehr so wie vorher, weil er ist jetzt so schnell down gegangen und so. Ich glaube, das war eher, um uns schon mal ein bisschen auf den Geschmack zu bringen, was für ein Badass Fennec Shand schon immer ist, die 40 Jahre, die sie die exakt gleiche Klamotte trägt. Was ich übrigens, das ist auch so eine Star-Wars-Sache. Also ich meine, das ist generell eine Sci-Fi-Sache, aber bei sowas wie Star Trek kannst du es irgendwie verschmerzen, dass sie immer die gleichen Klamotten tragen, weil es Uniformen sind. Aber so bei Star Wars ist es halt auch so, wow, also Mando, da hast du immerhin das Gefühl, dass er ab und zu wäscht, weil er quasi dreckig ist und dann wieder sauber, so, immer wieder hin und her. Aber auch so, dass du halt diese Hero-Outfits hast, die, du siehst nie, dass die sich umziehen. Das erste Mal, dass du siehst, dass sich jemand duscht, ist in Solo a Star Wars Story und dass tatsächlich an Raumschiffen Duschen existieren. Aber das ist so die Überlegung, dass Fennec Shand einfach dieses komplette Outfit, was sie da jetzt hat mit, weiß ich, Anfang 20, in 40 Jahren immer noch trägt. So. Ist schon echt krass. Oder das heißt 40, es sind 30 oder so, aber ja.
Ich würde sagen, ist eine Challenge, wenn wir in 30 Jahren dann über den 80. Marvel-Film oder so oder Serie eine Recap machen, dann muss ich diesen
Pullover. Du musst den Pullover dann immer noch tragen, ja. Während ich jedes Mal andere T-Shirts trage.
Genau.
Ja, aber es ist halt also ich finde es schon cool, wie sie jetzt Fennec Shand eingeführt haben. Ich glaube, das ist der größte Punkt dieser Folge war, Fennec Shand einzuführen.
Ja.
Alles andere, storytechnisch, wurde jetzt nicht wirklich weiterentwickelt.
Naja, sie haben die Erkennung vom Schiff, haben sie
gescrambled.
Das ist relativ wichtig, würde ich schon sagen. Aber Hauptfokus der Folge lag definitiv darauf, Fennec Shand einzuführen. Wo ich sagen muss, ich hätte nicht gedacht, dass das Das war jetzt die vierte Folge. Ich hätte nicht gedacht, dass das schon so früh passiert. Ich hätte gedacht, dass das etwas später passiert.
Es sind jetzt noch 12 Folgen. Das heißt, wir haben jetzt noch eine Laufzeit quasi von, also zeittechnisch von einer kompletten Marvel-Serie vor uns. Weil es ja quasi, ne? Weil Marvel-Serien ungefähr doppelt so lang sind. Oder eine komplette Mandalorian-Staffel, kann man auch sagen.
So. Ich hätte halt irgendwie gedacht, dass sowas vielleicht erst kommt zum Mitte hin.
Zur Halbfinale, ja.
Genau.
Nicht Halbfinale, Halbstaffelfinale, ach, wie auch immer.
Was aber auch bedeutet,
ja?
Was aber auch heißt, ich bin ja davon ausgegangen, dass es so mehr zur Hälfte passiert, weil sie halt so ein Charakter ist, den wir jetzt halt durch Mando gesehen haben. Okay, krasse Person, blablablub. Das heißt jetzt aber, dadurch, dass sie jetzt schon eingeführt worden ist, wird es dann zum Serienhalbfinale irgendwas anderes geben müssen, was wieder Schwung in die Serie reinbringt.
Das Ding
ist...
Und
da bin ich gespannt, was das dann sein wird.
Ich frage mich halt, ob wir sie jetzt... Also sie hat ja jetzt mit jemandem kommuniziert. Es sind so Kleinigkeiten, sind mir aufgefallen. Also okay, fangen wir erstmal storytechnisch an. Offensichtlich gehört sie immer jetzt der Bounty Hunter Guild an, ja? Wie sie ja dann später in Mandalorian nach ihrem Tod nicht mehr angehört.
Genau. So.
Oder auch davor schon, glaube ich nicht. Sie wird ja von der Bounty Hunter Guild als Ziel geführt. Also ist sie offensichtlich auch da schon ja nicht mehr drin. Ich kann mich nicht mehr so ganz erinnern, was in Revolverheld da nochmal die Prämisse war, warum sie gejagt wird von der Bounty Hunters Guild. Ich glaube, sie hat irgendwie gescrewt oder sowas. Irgendwas ist da schief gelaufen und dann wurde sie selber gejagt. Aber bevor das passiert, ist sie offensichtlich in der Gilde und wir erfahren ja in Mandalorian, in Revolverheld in der Folge, in der ersten Staffel erfahren wir, dass Shannik Fand eine eine der krassesten Bounty Hunters der ganzen Galaxis ist. Also sie wird ähnlich wie Boba Fett aufgebaut als eine der stärksten und bedrohlichsten Figuren dieser Gilde. Und wir sehen hier jetzt quasi den Ursprung davon. Und sie ist aber, also sie ist schon mittendrin offensichtlich, aber wir sehen so ihre ersten Jahre. Und sie beweist eigentlich auch schon, dass sie jetzt auch hier direkt schon extrem präzise ist. Sie wird ja auch als Scharfschützin eingeführt in Mandalorian. Und auch hier schießt sie mit einem, sie nimmt ihren Blaster, macht einen Schuss und knallt direkt einen Kopf ab und trifft den tödlich und der düst in die Wand. So, also, und auch andere Situationen, wo du siehst, sie ist halt extrem präzise, sie ist sehr berechnend, sehr kühl, wie sie auch Wrecker quasi easy ausschaltet, indem sie ihn quasi einfach gegen die Wand dodgen lässt, so. Also sie ist auf jeden Fall sehr, sehr gut drauf. Die Frage, die ich mir halt stelle, ist, ob sie jetzt wirklich ein großer Teil dieser Serie wird, weißt du? Weil sie war auch im Trailer zu sehen, also sie ist nicht nur eine kleine Cameo. Aber ob sie jetzt wirklich quasi, weil sie ist offensichtlich von den Kaminoanern. Ich finde das sehr lustig, weil sie am Ende sagen, ja, wir müssen rausfinden, von wem sie kommen. Wir wissen schon, sie kommt von den Kaminoanern, weil die wollen Omega zurückhaben für ihre nächste Phase der Klonexperimente. Ich frage mich halt, ob sie wirklich eine große Rolle jetzt spielt. Ob das jetzt so eine Hetzjagd über den Rest der Staffel wird, wo halt Fennec immer wieder ihnen auf den Fersen ist. Oder ob sie jetzt quasi 2-3 Mal auftaucht und dann der Rest wird sich für die Boba Fett-Serie aufgehoben.
Ich würde auf Letzteres tippen. Ich glaube, dass sie jetzt hin und wieder mal auftaucht. Und also, weil es natürlich sie wird offensichtlich noch öfters vorkommen, weil es ist ja jetzt ihre Aufgabe, quasi Omega zu ranzuholen. Und allein deswegen denke ich, dass wir sie jetzt halt öfters sehen werden. Es würde daraus schließend passen, dass es jetzt sich über die gesamte Serie zieht. Ich glaube aber nicht, dass wir jetzt noch 12 Folgen lang eine Hetzjagd nur mit Fennec Shand bekommen. Das glaube ich nicht. Also sie wird schon auf jeden Fall, vielleicht ist sie jetzt die nächsten 3 Folgen mit dabei und dann passiert irgendwas, warum sie dann halt nicht mehr auf der Jagd nach Omega ist oder so. Also es wird ja irgendwas passieren müssen. Entweder sie bekommt sie und wird dann bezahlt und geht, aber es wird ja irgendwas passieren müssen, dass sie halt irgendwann nicht mehr nach Omega jagt.
Das Ding ist, man könnte jetzt halt sagen,
dass sie stirbt.
Ja, das Ding, ja, das stimmt. Das Ding ist, man könnte jetzt halt sagen, dass sie vielleicht irgendwie erkennt, dass das Imperium die Bösen sind und dann sowas, weißt du? Aber die Tatsache ist ja, dass sie arbeitet ja jetzt schon außerhalb des Gesetzes und das Imperium engagiert zwar Bounty Hunter später, also Darth Vader gerade, Und oft arbeiten die auch fürs Imperium generell, Kopfgeldjäger. Aber es passt halt nicht so richtig rein, habe ich das Gefühl, jetzt sie schon. Keine Ahnung, vielleicht machen sie es trotzdem, aber ich finde, dieser Wandel zu einer guten Person würde sich jetzt nicht anbieten, weil sie das erklärt, also das würde halt nicht erklären, warum sie dann in Mandalorian anders ist. Weil da ist es ja so, dass Boba Fett sie rettet und er sie ihm dann quasi so eine Art Lebensschuld gibt. Und dann sehen wir in Mandalorian, dass sie halt schon einen moralischen Kompass hat, aber halt ein bisschen basierend auf anderen Grundlagen so. Auf Ehre und sowas. Also sie und Boba helfen Mando ja nur, weil sie halt ein Understanding haben von wegen, wir geben dir ein Versprechen und das halten wir. Nicht, weil sie halt super moralisch ehrenhaft sind. Abseits von diesem Ehrenkodex. Und ich frage mich halt, also das Ding ist, du siehst halt jetzt schon, dass sie mit Omega nicht umgeht wie mit einem Ziel, wie man sich das klassisch vorstellt. Sie ist schon sehr. Sie gibt ihr Tipps von wegen, ja, wenn du runterfällst, roll dich ab und sowas. Und hey, kannst du mir später danken. In der Szene habe ich dann auch so gedacht, okay, sie ist nicht die Böse jetzt hier. Nee. Also es wirkt so ein bisschen, als ob sie quasi eben nicht die ganze Information hat. Als ob ihr vielleicht gesagt wurde, ja, das Kind wurde gekidnappt. So, weißt du, so nach dem Motto. Und dass sie quasi nicht alle Informationen hat und dann vielleicht im Laufe der Staffel lernt, was das eigentliche Ziel ist, was die Kaminoaner mit Omega vorhaben und dann sich umentscheidet und sagt, nee, machen wir nicht. Ich will nicht, dass sie das aus ihr jetzt, dass sie als Experiment, als Laborratte benutzt wird.
Also quasi so ein bisschen so eine ähnliche Story, wie Mando sie auch mit Grogu hatte, quasi.
Ich meine, die Folge ist basically auch genau das, was Mando als er auf Tatooine in Revolverhead landet, macht. Das ist halt Spaceport landen, aber wir haben kein Geld, wir brauchen mehr Geld. Es ist halt so dieselbe Prämisse wieder. Also Star Wars recycelt sehr häufig seine Grundprämissen von Folgen.
Ja, definitiv, definitiv. Und ich meine, bei Mando hatten wir es ja auch, dass er auch erst war, ja, ein Ziel ist halt ein Ziel und ich liefere den jetzt da ab und blabliblub und dann hat er den da abgeliefert und dann hat er irgendwie aber doch noch so ein bisschen mitbekommen, was da jetzt eigentlich passiert und merkt so, boah, das ist eigentlich gar nicht so geil und jetzt hole ich den da wieder raus. Könnte ja auch passieren, dass sie so weit recyceln, dass Omega irgendwann bei den Kaminoanern landet und Fennec dann aber sagt, nee, also, dass ihr jetzt hier irgendwie Experimente an der machen wollt, ist ja auch nicht so geil. Da habe ich dann doch irgendwie, nee, da ist mir meine Moral dann doch zu wichtig oder da habe ich dann doch ein zu starkes Verständnis von Moral und dass sie dann doch noch da rausholt. Kann ja theoretisch auch passieren.
Was ich sehr interessant finde, ist, sie kommuniziert mit irgendeinem, ich sagen wir mal, Koordinator, nicht Auftraggeber, so, sondern eher mit. Also es wirkt so, ich frage mich, wem sie halt am Ende dann sagt, von wegen so, ja, das Ziel ist weggekommen, aber ich bin das Ding ist, es würde technisch gesehen sogar Sinn ergeben, wenn sie sagen, das ist Boba Fett. Weil Boba Fett hatte, also The Bad Batch ist ja eine Fortsetzung von Clone Wars. Und es ist vor allem daraus entstanden, dass es eigentlich mehr Folgen mit der Bad Batch für die finale Staffel gab, die aber gescrappt wurden, als sie es recycelt haben und dann quasi die siebte Staffel, die wir jetzt gesehen haben, gemacht haben. Da sind einige Folgen weggefallen. Die war eigentlich, glaube ich, doppelt so lang, die Staffel. So. Genau. Auch so 22 Folgen. Und die haben jetzt inhaltliche Sachen davon recycelt. Ein Teil von dieser Story war, wie Boba Fett die Rüstung von seinem Vater und die Slave One kriegt, das umlackiert und dann diese berühmte Delle in der Birne bekommt. Also hier das. Und in einer nicht fertigen Folge siehst du, dass er dann auch gegen einen anderen großen Bounty Hunter aus Clone Wars eben antritt. Wie heißt der Kollege? Der Blaue? Ich hab vergessen, wie er heißt. Cad Bane, genau. Cad Bane? Genau. Und
stimmt.
Der schießt in einem Kopf, aber weil er eine Beskar-Rüstung hat, ist da noch eine Delle drin und kein Loch und dann fällt er um, wird ohnmächtig und so hast du dann die Origin-Story der Delle. Weil es halt einfach ein sehr harter Blasterschuss war.
Dura-Strahl.
Oder? Nein.
Oberfestrüstung ist doch.
Ja, retroaktiv umgebaut zu. Sie war mal aus Dura-Stahl. Aber, also, die Nummer mit Beskar. ist ein bisschen schwierig, weil in Mandalorian haben sie ja jetzt offensichtlich eingeführt, dass sie aus Beskar ist, deswegen hast du ja diesen ganzen Konflikt gehabt von wegen Mando und Dingsbums. Das Ding ist, damals war es mal Durastal, die Nummer, generell, dass Beskar zu so einer neuen Ebene gehoben wurde, das ist eh erst später passiert jetzt, das war ursprünglich auch nicht so, als die Leute gesagt haben, die Rüstung ist aus Durastal. Dann haben wir immer noch das Ding, dass wir auch nicht wissen, ist die Rüstung jetzt wirklich voll aus Beskar? Weil Mandos Rüstung wird als sowas krass Besonderes gesehen, weil sie aus ganz komplett Beskar ist und nicht bemalt ist. Und selbst richtige Mandalorianer sagen, oh, 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 oh. Und es wird auch immer so suggeriert, also um mal kurz in eine andere Serie reinzudippen, es wird immer suggeriert, dass Mando Sachen machen kann, die die anderen Mandalorianer nicht machen kann, weil seine Rüstung was Besonderes ist. Also beispielsweise, als sie dieses Schiff kapern mit den anderen, also als er und die anderen Mandalorianer das Schiff kapern und dann von diesem Frachter vom Imperium und die dann quasi so ein bisschen im Unterdrückungsfeuer stecken und Mando dann sagt, pass auf, ich mach das und dann in die Mitte läuft und die ganzen Schüsse einsteckt und das ist halt so eine Situation, wo du denkst, aber warum machen die anderen das nicht, wenn die auch Beskar-Rüstungen tragen? Ist das nur bei ihm so? Hat er 100% Beskar und die anderen haben eine Legierung nur oder sowas? Also das ist in den Serien, ich bin mir sicher, es gibt Zusatzmaterial, wo das genau erklärt wird. In den Serien wird es auf jeden Fall nicht genau erklärt. Und es kann halt sein, dass zum Beispiel Bobas Rüstung auch diese Delle bekommt, weil es eben nicht 100% Beskar ist. Vielleicht wird das auch noch erklärt. Der Punkt, wo ich eigentlich darauf hinaus wollte, ist, wir haben jetzt Fennec Shand, in der ursprünglichen Geschichte war Cad Bane und Boba Fett mit drin und es war so ein bisschen der Ursprung von Boba Fetts Mandalorianer, nicht Mandalorianer, Bounty Hunter Gilde quasi so, dieser Unterzweig mehr oder weniger. Und ich kann mir halt sehr gut vorstellen, dass die Person, mit der Fennec hier kommuniziert, schon Boba Fett ist, weil das dann wiederum die Verbindung erstellen würde, warum Boba Fennec, als er sie in der Wüste gefunden hat, gerettet hat überhaupt. Weil das ist halt so dieses Ding, eine große Frage, die sich halt nach der zweiten Staffel alle gestellt haben, ist halt so, cool, er hat sie gerettet, aber warum? Genau, also auf Tatooine sterben doch ständig Leute.
Genau, das wollte ich gerade sagen, so dass er da dann halt vielleicht, dass er halt immer wusste, wo sie halt gerade irgendwie abgeblieben ist, er aber selber nicht zu der großen Bounty Hunter Gilde gezählt hat und halt für sich auf Tatooine rumgeschimmelt hat und einfach gewartet hat, was passiert und dann halt mitbekommen hat, au Backe, jetzt ist da hier meine gute Freundin und Kupferstecherin irgendwie umgenietet worden, jetzt hole ich die doch mal ab und rette sie. Und das wird tatsächlich Sinn ergeben. Ich habe mich nämlich gerade auch dran erinnert, jetzt, ich habe ja gestern angefangen, ein spannendes Video über Boba Fett vorzubereiten. Und da habe ich dann auch noch mal ein paar Ausschnitte von dieser Scrapped-Folge gesehen, wo Boba dann mit Cad Bane irgendwie da sitzt und die irgendwie quatschen und bla und blub. Das wäre tatsächlich ziemlich cool, wenn wir Boba Fett in Bad Batch sehen. Und es wird eigentlich echt gut passen.
Also dadurch, dass wir Fennec Shand jetzt drin haben, die ja ein großer Teil von der Boba Fett-Serie, die wir, also es gibt ja zwei Hauptprotagonisten in Book of Boba Fett und das ist offensichtlich Boba Fett, aber eben auch Fennec Shand, die quasi so seine rechte Hand ist, beziehungsweise so seine Königin und er sitzt auf dem Thron und sie ist da quasi auch, sitzt da auch mit auf dem Thron. Und ich kann mir halt sehr gut vorstellen, dass diese Dynamik von den beiden jetzt schon etabliert wird, dass sie sich halt schon von früher kennen. Weil es würde, ich meine, Boba Fett ist immer noch auch ein Klon. Das würde nochmal eine interessante Wendung in diese Dynamik reinbringen, dass du halt diese veränderten Klone hast und Omega, wo wir immer noch nicht wissen, was sie kann, und Boba Fett, der dann eben erkannt wird als, hey, du bist ein Klon. Oh nein, er ist ein Rack. Und dann gibt's diese Spannung von wegen, der wird kontrolliert, bitte hier und ne. Gehörst zum Imperium und er dann eben sagt, nee, Alter, ich bin der Originale, ich bin der OG, was willst du, ich bin der beste Klon. Also ist schon interessant, so sonderlich viel mehr passiert nicht, sie bauen halt das Schiff so ein bisschen um, du hast diese lustige, du hast wieder so eine lustige Druiden-Revolutionsszene, was ich auch wieder sehr schön finde, das fand ich schon
Echo, Echo wird als Druide verkauft und dann, das ist so.
Das fand ich auch sehr witzig. Einfach die Tatsache,
es war witzig.
Wie er so tut, als ob er ein Druide, wie er so, okay, aber die Druide, die Protokolldruide, die er danach trifft, redet halt nicht so, ne? Es ist halt, es ist so absurd, so mechanisch zu reden, wenn die normalen Druiden nicht mechanisch reden. Ja, ansonsten, was passiert noch? Wir sehen weiterhin den Ausbau von Operation Warpath. Beziehungsweise Warpath ist, glaube ich, nur die Ummantelung. Ich weiß nicht, ob die Geschichte mit den Credits auch zu Warpath gehört oder ob das eine eigene Sache ist. Aber ja, da sehen wir nochmal, dass das Imperium sich jetzt ausbreitet. Wieder die Klontruppen wirken nicht mehr wie Klontruppen. Das sind jetzt quasi einfach nur Stormtrooper in anderen Outfits.
Ja. Mir ist in dieser Folge aufgefallen, was heißt, es ist mir aufgefallen, ich habe mir da noch nie so wirklich drüber Gedanken gemacht, aber irgendwie kam es mir dieses Mal wirklich erstmal irgendwie in den Kopf. Vielleicht machen wir das nicht in einem dedizierten Video, aber vielleicht müssen wir uns mal angucken, weil ich das selber nicht so richtig verstehe, wie Credits funktionieren. So, was ist viel? Sind 2000 Credits viel? Sind 4000 Credits viel? Warum, wie viele Credits hat Tech was ja da in seiner Hosentasche irgendwie? Und das fand ich ein bisschen, da bin ich gar nicht drin, wie dieses Währungssystem funktioniert.
Ja, vor allem, es sind ja immer noch republikanische Credits.
Ja, genau, richtig.
Ich meine, offensichtlich sind die gerade erst auch auf dem Planeten Pandora, den wir übrigens auch schon kennen von Clone Wars. Da waren wir auch schon mal. Die blauen Leute, die kennen wir. Ja, aber es ist halt, keine Ahnung, es ist schon ein bisschen weird, dass das, aber so, ich frage mich halt, ob imperiale Credits, aber scheinbar, dass imperiale Credits den gleichen Wert haben wie republikanische, nur halt, dass sie quasi geswitcht werden, weil bei, in A New Hope heuert, wird Han Solo ja für 10.000 Credits angeheuert, glaube ich. Und da sagt Luke, dass sie sich davon ein eigenes Schiff kaufen könnten. Das heißt, es ist also schon echt viel. Aber zu sagen, dass ein Druide quasi 20% von einem ganzen Raumschiff wert ist, finde ich ein bisschen sehr krass.
Ja.
Also, dass das erste Angebot ist vor allem. Also, er geht ja dann sogar auf 3.000 hoch. Aber ja, das ist dann, vielleicht ist da Inflation, galaktische Inflation noch mit drin und sowas. Also, ja, da gibt es bestimmt auch irgendwelche Nerds haben das doch bestimmt schon mal richtig analysiert. So, weißt du, so ein Buchhalter, der auch Star Wars-Fan ist, der hat das doch bestimmt einmal durchgerechnet. Naja, es ist auf jeden Fall lustig.
Ich kann mir gut vorstellen, dass es am Ende so eine Geschichte ist wie in der Welt von Harry Potter, weil die Währung in Harry Potter ergibt wortwörtlich keinen Sinn.
Ja.
Wirklich. Das ist all over the place, es sieht einfach nur schön aus mit dem Gold, aber es ergibt absolut keinen Sinn, wie Sachen, was sie wert sind. Und ja, wenn du es gerade sagtest, also das sind Druide.
Diese kleinen Dinger sind ja basically Münzen, schätze ich mal, oder halt wie Geldscheine, aber aus irgendeinem Grund in kleinen Barren. Und ich bin mir sicher, dass es da auch wie bei unseren Münzen verschiedene Stufen gibt, aber die Tatsache, dass Tech ihm dem Typ im Hafen quasi so eine ganze Handvoll Credits gibt, so jede Menge, und Fennec ihn besticht mit einem, finde ich. Also, wo du nicht mal weißt, ist das jetzt viel? Also, du hast den Kontext nicht, ist das jetzt viel oder
nicht? Ja, so hat Tech ihm jetzt irgendwie, weiß ich nicht, 5 Credits gegeben, hat er ihm 100 Credits gegeben, ist das dann schon wieder viel.
Und hat Fennec Shand jetzt das Äquivalent von einem 500-Euro-Schein da rausgeholt, oder ist das ja, genau, ein Zehner, richtig. Oder was ist das? Das ist ein bisschen, da fehlt natürlich ein bisschen der Kontext, aber ich meine, du verstehst ja trotzdem, was da passiert.
Klar. Ich aber ich finde es irgendwie, glaube ich, mal spaßig, sich das mal anzugucken.
Ich finde Fennecs Schiff cool, muss ich sagen. Das ist ein schönes Design. Ich bin gespannt. Also, okay, ich sag's mal so. Der generelle Punkt, warum sie da gelandet sind, neben Nahrungsmittel besorgen, was aber irgendwie keiner so wirklich gemacht hat. Also, die haben Geld besorgt, aber das war's. So, ich weiß nicht, ob sie noch zwischendurch noch mal Essen gekauft haben, aber es sah nicht danach aus.
Wir haben einfach auch jemanden angerempelt und einfach ein bisschen Obst geklaut.
Ja, aber das war ja Fennec. Der Punkt war ja, dass sie quasi das scramblen und vor allem aber, dass sie Treibstoff und Essen. Und Essen holen. Treibstoff haben sie vielleicht nebenbei halt gemacht, haben sie auch gesagt, dass sie auftanken wollen, aber Essen haben wir jetzt nicht wirklich gesehen, dass sie neue Rationen da eingelagert haben oder gekauft haben. Vielleicht haben wir irgendeinen Trip zwischendurch nicht gesehen, aber der Punkt, den ich sehr interessant fand, ist, dass der Typ im Hangar das Schiff ja nicht gescannt hat, aber trotzdem wusste, dass das Omicron-Shuttle ist, was gesucht wird, weil es ein modifiziertes Omicron-Shuttle ist. Was in meinen Augen die Idee des Scrambles dieses Codes komplett überflüssig macht, wenn jeder in der Galaxis weiß, dass ein modifiziertes Omicron-Shuttle gesucht wird. Weißt du, was ich meine? Also der Punkt, ich meine, ich verstehe das, dass man die Signatur dann nicht erkennt. Aber wenn man die Signatur nur erkennen kann, wenn man nah genug am Schiff ist, um es zu scannen, dann ergibt es keinen Sinn, wenn eh jeder weiß, dass ein modifiziertes Omicron-Shuttle gesucht wird. Weißt du? Mhm. Ich meine, die ganz klare Identifikation fehlt, aber das ist dem Imperium doch egal. Die knallen doch alles ab, was nur annähernd danach aussieht. Das ist dir doch scheißegal. Ja. Deswegen finde ich das schon, das finde ich schon eine sehr interessante, sehr interessanter Versuch, das irgendwie wichtig zu machen, dass sie das umkodieren müssen und das Schiff auseinandernehmen und deswegen Spannung zu erzeugen für eine Sache, die sie ganz am Anfang etablieren, die eigentlich gar nicht nötig ist, weil so oder so erkannt wird.
Jetzt, wo sie das gescrambled haben, den Code, müssen sie jetzt einfach zum Dingenskirchen. Ich habe vergessen, wie die Umlackiererei von GTA hieß.
Ja, ja, genau.
Einfach eine andere Farbe drauf und dann.
Ja. Einfach mal zu Exhibit gehen, zu West Coast Customs und sich ein paar Displays in die Felgen löten lassen.
Eine PlayStation 2 in die Kopfstütze
von. Ja, in die Kopfstütze, ja. Und Fernseher ins Dach.
Genau.
Ja.
Und ein Pool in den Kofferraum.
Ja, genau. Ja, also ich muss sagen, die Folge hat ein bisschen mehr Spaß gemacht als die letzten zwei, für mich jetzt.
Ja,
weil ein bisschen mehr Spannung da war. Ja, sie hat auch einen guten Spannungsaufbau.
Und vor allem haben wir jetzt halt wieder was, okay, wir wissen jetzt, sie müssen vermutlich immer noch Essen kaufen. Vielleicht haben sie es aber auch schon gemacht. Gut, aber das war jetzt so schon mal das Ziel der Folge. Und wir haben jetzt Fennec Shand, die offensichtlich jetzt noch auf der Jagd nach ihnen ist. Das heißt, wir haben jetzt zumindest für die nächste Folge eine Aussicht, wie die Handlung weitergehen könnte.
Nee,
das finde ich auf jeden Fall sehr schön.
Ja, es ist doch das erste Mal in diesen drei Folgen, dass das Ende quasi ist. Und das ist unsere nächste Aufgabe. So, das hatten wir halt vorher nicht. Da war es halt so, jetzt sind wir fertig. Okay, tschüss, wir gehen. Und dann fliegen sie weiter und wir wissen nicht, wohin oder warum. Und jetzt wissen sie, okay, ihr nächstes Ziel ist, bevor sie sich verstecken können, ist rauszufinden, warum Fennec Shand auf ihren Fersen ist, wer sie ist und wer sie geschickt hat. Also es nimmt ein bisschen Fahrt auf. Ich bin da ganz glücklich drüber, weil halt endlich dieses Filler-Folgen-Gefühl zumindest bei mir weg ist. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass wir wirklich auf einem Handlungsstrang sind, der mehr das erforscht. Wie gesagt, immer noch ein bisschen weird, dass keiner von denen auch nur mal Omega fragt, hey, was ist eigentlich deine Fähigkeit? Oder sagt, hey, wie war das jetzt mit den Inhibitor-Chips? Müssen wir uns Gedanken machen? Passiert da irgendwas? Kannst du uns alles mal kurz darüber erzählen? Dass das immer noch nicht passiert ist. Ich hoffe, das passiert bald.
Immerhin in der Folge kann man es wenigstens damit entschuldigen, sie hatten nicht wirklich eine Möglichkeit dafür.
In der Folge nicht, aber davor. Also auf dem Weg zur Folge.
Ja, auf dem Weg zur Folge und in den letzten Folgen schon. Aber jetzt innerhalb der Folge sehe ich,
dass
man gerade keinen klaren Kopf für hatte.
Ja. Die Frage, warum sie halt eingeführt haben, dass Wrecker sich genau an der Stelle stößt und dann Kopfschmerzen hat. Das Ding ist halt, vielleicht war es halt Zufall, dass er sich genau an der Stelle gestoßen hat, aber er hat sich halt genau an der Stelle gestoßen und das ist halt irgendwie ein bisschen weird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand gesagt hat, ja, wir reden eine Szene vorher gerade über die Inhibitor-Chips und dann lassen wir ihn genau an der Stelle sich den Kopf stoßen, aber es hat gar nicht so bedeutet, es ist nur zufällig, er stößt sich halt da den Kopf und dann hat er kurz Kopfschmerzen, weil er den Kopf gestoßen hat und dann geht's wieder. So, das ist halt weird.
In einer Serie mit echten Darstellern hätte ich das noch eher glauben können, dass es dann ein Zufall gewesen wäre, dass er sich genau an der Stelle gestoßen hat. Aber es wurde ja exakt so animiert, dass er sich genau da den Kopf stößt.
Genau. Und
deswegen denke ich mir so, das habt ihr doch nicht aus Versehen gemacht.
Ja. Ich hätte jetzt schon, also ich habe nach der letzten Folge schon irgendwie erwartet, dass wir jetzt mitbekommen, dass Wrecker in den nächsten Folgen komisch ist. Dass er vielleicht anfängt, ein bisschen weniger Wreckerick zu sein, sondern mehr so, weißt du, geradlinig good soldiers follow order mäßig so, ja. Aber ist er halt nicht. Und das ist Weiß ich nicht. Also vielleicht kommt das erst in der nächsten Folge, weil wir haben ja jetzt auch wieder das gehabt, dass die Handlung von der letzten Folge spielt diese Folge kaum eine Rolle. Und die Handlung von der vorletzten Folge hat in der letzten Folge kaum eine Rolle gespielt. Aber das Untertauchen von der vorletzten Folge hat diese Folge wieder. Weißt du, was ich meine? Das heißt so, so wie auch von Crosshair die Handlung erst in der übernächsten Folge war jetzt quasi dieses Ding, wir müssen untertauchen, wir müssen uns verstecken, auch wieder in der übernächsten oder eben, ne, so. Also vielleicht ist die Wrecker- und Chip-Thematik dann in der nächsten Folge, nächste Woche Freitag wieder dran. Ja, ich bin gespannt, ob sie wirklich
auch Crosshair wieder singen.
Ja, ich denke schon, also nach dem Prinzip halt. Ich bin halt gespannt, ob sie das jetzt die ganze. Ich meine, das war bei Mandalorian auch, again, sehr ähnlich. Aber ja, ist halt. Ich weiß halt nicht, das Ding ist halt, bei Clone Wars hatten sie halt diese Arcs immer. Das haben sie offensichtlich jetzt hier bei Bad Batch nicht. Ich frag mich halt nur, ob das jetzt halt weiter so geht bis zum Ende. Also ob die jetzt wirklich alle, 16 Folgen, quasi immer so diese zusammenhängenden, übergreifenden Themen immer in Wechsel haben. Oder ob wir dann doch wieder in so eine Arc-Richtung reingehen. Wir haben auf jeden Fall so ein paar Sachen, die mir aufgefallen sind. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Again, die wieder mehr in diese Ära des Imperiums gehen und weg von der Republik. Und ein großes kleines Ding ist, die Kommunikatoren, die sie jetzt benutzen, sind die aus New Hope und nicht mehr die aus den Prequels. Das heißt, sie haben nicht mehr die Gillette-Rasierer, sondern sie haben jetzt diese kleinen Zylinder. Und das sind die typischen Kommunikatoren aus der Age of Rebellion-Ära, quasi von den Filmen. Und vorher haben sie halt immer diese Rasierer-Dinger als Kommunikatoren gehabt. Das fand ich ein schönes kleines Detail. Ja, aber ansonsten tatsächlich ist mir jetzt nichts Besonderes noch aufgefallen. Oder hast du noch irgendwas?
Nee, mir auch nicht. Nee. Ich fand auch das schön, dass es schon. Ja, ich weiß ja, also das ist jetzt nicht, was mir aufgefallen ist, weil es relativ straight in your face war. Das Ding, wo dann die Sturmtruppen da halt hergelaufen sind und alle Leute haben ganz doll gejubelt und dann die Frage, warum freuen sich denn alle so? Ja, weil der Krieg jetzt endlich vorbei ist und dann halt, ja, kommt darauf an, auf welcher Seite du halt bist. So, dass hier schon ganz klar gemacht wird, dass die auch schon wissen, das Imperium ist gar nicht so geil, wie die Leute gerade noch denken, dass es vielleicht ist. Natürlich freuen sich alle, dass der Krieg vorbei ist, aber das heißt nicht, dass jetzt alles besser wird.
Ich finde, es ist auch schwierig, also ich weiß nicht, wie der Kontext des Wortes Imperium für die Bürger der Republik zu diesem Zeitpunkt ist, aber es ist einfach nicht unbedingt, wenn jetzt hier jemand sagen würde, ja, die Bundesrepublik Deutschland wird jetzt zum Imperium Deutschland, da würde ich sagen, oh, das ist definitiv nicht gut.
Das ist nicht gut.
Aber der Kontext ist vielleicht da noch anders. Aber eigentlich.
Ich glaube, sie kennen. Ich glaube, also es gab ja vorher nie ein Imperium,
im Kanon nicht, was sich auch so
genannt hat, oder?
Das ist im halt, Kanon also, nicht, also das Sith-Imperium gab es ja in der Old Republic. Es gibt auch andere Imperien in der Geschichte der Legends Star Wars-Sache. Aber ich glaube, es gibt tatsächlich wenige zumindest Instanzen, die dann so katastrophal düster waren wie das Sith-Imperium im Kanon-Bereich.
Genau, und da muss man auch immer wieder bedenken, dass es das vielleicht schon gab und das vielleicht auch ganz doll negativ behaftet wurde, aber sich die Leute vielleicht gar nicht daran erinnern können. Ich meine, selbst Mando hatte keine Ahnung davon, was eigentlich ein Jedi sein soll. Und das ist jetzt noch nicht so lange her gewesen.
Witziger Fun Fact, da habe ich auch tatsächlich schon ein kleines Video, das was die Tage noch kommen wird, aufgenommen zu, einfach nur so ein YouTube-Short. Basically, es gab vor der Order 66 10.000 Jedi in der gesamten Galaxis.
Das ist nicht viel.
Du triffst sie nie. Ja. Wenn du normaler Bürger der Galaxis bist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du mal ein Lichtschwert siehst oder ein Jedi, so gering. Und deswegen sagt Mando auch Lasersword, weil er einfach nur beschreibt, was er sieht, weil er nicht weiß, was diese Waffe ist. Wobei man sagen muss, als Mandalorianer ist es wieder ein bisschen fragwürdig, weil das die Erzfeinde der Mandalorianer sind. Aber offensichtlich
Wenn sind die, ne? Also schon sehr weit zurück.
Ja, ja. Aber ja, tausend von Jahren. Aber das ist halt, ich finde es sehr witzig, dass diese bei uns ist ein jeder, der, selbst Leute, die Star Wars nie gesehen haben, wissen, was ein Jedi ist, was ein Lichtschwert ist. So, aber in der Galaxis weit, weit weg, vor langer, langer Zeit, ist es halt einfach so, dass die Leute das gar nicht so wirklich wissen. Und auch die Macht ist halt eher so eine Sache, vor allem die Bezeichnung als die Macht ist halt so, so wenig, also die Jedi sind nicht mal, sind so wenige auf die ganze Galaxis gerechnet, dass sie nicht mal eine Sekte sind. So, mhm. Das darf man halt auch nicht vergessen. Jedi sind einfach nicht, sind ein Mysterium, wenn überhaupt. So, naja. Ja, aber ich frag mich, ob wir vielleicht jetzt in dieser Staffel noch mal ein Lichtschwert sehen werden. Weil bisher sind wir sehr, also in allen anderen Star-Wars-Serien haben wir irgendwann mal ein Lichtschwert gehabt, auch bei Mandalorian im Endeffekt. Aber ich frage mich halt, ob das jetzt bei Bad Batch komplett rausbleibt, weil wir ja wissen, die Jedi sind alle untergetaucht. Es sind übrigens knapp 100 Jedi, die immer noch in der Galaxis herumschwirren zu diesem Zeitpunkt. Das heißt, also 100 bis 200. Das heißt, die Möglichkeit, irgendeinen Jedi zu treffen, den wir bisher noch nie gesehen haben, der jetzt neu eingeführt wird als überlebender Jedi, ist sehr hoch tatsächlich. Einfach von Seriensicht aus.
Das wollte ich gerade sagen. Die Frage ist, wenn wir ein Lichtschwert, geschweige denn einen Jedi sehen, ist die große Frage, welcher Jedi könnte das sein?
Das ist halt so das Ding. Ich glaube, also sie haben natürlich, wie gesagt, die Möglichkeit, einen neuen einzuführen, weil wie gesagt, also die einschlägigen Wikis schätzen so, dass ungefähr 1% circa von den Jedi die Order 66 überlebt hat, weil sie halt nicht auf Coruscant waren, weil sie nicht in einer Umgebung von Klontruppen waren und deswegen einfach dann untertauchen konnten, weil sie ja von Obi-Wan Kenobi gewarnt wurden mit dem Holocron. Ich frage mich halt nur, ob sie das weiter erforschen wollen nochmal, weil wir haben ein paar Jedi in letzter Zeit dazu bekommen. Ja, wir haben in Rebels natürlich Kanan Jarrus dazu bekommen, den wir hier in der Serie jetzt auch nochmal gesehen haben. Wir haben in Ahsoka jetzt nochmal gesehen in Mandalorian und natürlich Darth Maul in Rebels auch, der ist jetzt kein Jedi, aber ja, Lichtschwert. Und in den Comics sehen wir auch noch ein paar mehr Leute hier und da. Wir wissen von Jedi Fallen Order, dass auf jeden Fall Cal Kestis noch unterwegs ist und sein Lichtschwert auch am Gürtel hat, aber für den, das ist ja 6 Jahre vor dem, was wir im Videospiel dann sehen, das heißt, er ist noch ein Kleinkind. Oder nicht ein Kleinkind, aber ein Kind. Ich glaube nicht, dass wir den sehen werden. Aber zum Beispiel Ciri, die in dem Videospiel eine ganz große Rolle spielt, ist ja auch ein Jedi und die hat auch ihr Lichtschwert dabei, auch wenn sie sich von der Macht getrennt hat. Aber die Möglichkeit wäre, auch sie vielleicht noch mal anzutreffen. Also, wir haben da einiges an bekannten Leuten, die wir treffen könnten. Aber es wäre auch die Möglichkeit, jemanden komplett neuen zu treffen, der dann dem Team beitritt. Ich weiß nur nicht, ob das zu The Bad Batch wirklich passt, da jetzt ein Jedi noch mit dazu zu packen. So, weil normalerweise die Jedi dann immer so die Front-and-Center-Charaktere waren und das passt eigentlich nicht zu der Bad Batch-Serie.
Plötzlich, ganz, ganz großer Plot-Twist, gegen Ende der Staffel sehen wir dann auf einmal Mace Windu und der fängt dann einfach an, mit der Bad Batch durch die Galaxis zu reisen.
Das wäre super witzig.
Keine Ahnung, wie die das, also ich gehe nicht davon aus, aber wenn das passieren würde, ich müsste zum jetzigen Zeitpunkt sagen, absolut keinen Plan, wie sie das machen wollen, dass das dann glaubwürdig rüberkommt.
Also honestly, ich glaube, dass sie einen Reveal von der Größe nicht in einer Animationsserie machen würden.
Nee, das glaube ich nicht.
Also man kann jetzt sagen, ja, aber bei Ahsoka war es ja auch so, aber Ahsoka kam aus einer Animationsserie und wurde dann in Rebels als überlebend quasi gezeigt. Ich glaube, und dann
noch mal einen Auftritt in.
Genau. Und dann war die Transition in die andere Richtung. Ja. Ich glaube deswegen nicht, dass das jetzt hier passiert. Ich kann mir aber vorstellen, dass sie vielleicht eben das für sowas wie The Book of Boba Fett oder Mandalorian aufheben und sagen, okay, ein sehr, sehr alter Mace Windu. Obwohl so alt ist er gar nicht dann. Ich glaube, der ist dann irgendwie 60, 70 oder so. Also das würde auch noch passen. Tritt quasi auf, hat eine Cyborg-Hand und ist sehr sauer. So. Und hat halt ein neues Design und dann kommt er halt da auf und hat dann da irgendwie eine Storyline und dann kommt er nachträglich in der dritten Staffel The Bad Batch nochmal mit reingeschwurbelt, wo dann eben kommt, übrigens, das hat er in der Zwischenzeit gemacht, so wo du das vielleicht so ein bisschen siehst, aber ich glaube nicht, dass sie das in der Animationsserie revealen, aber, also Ahsoka werden sie definitiv irgendwie mit reinklatschen, da bin ich mir relativ sicher, weil Dave Filoni, ja. Das ist absoluter Lieblingscharakter von Dave Filoni, auch an irgendeinem Punkt in dieser Serie, vielleicht nicht in Staffel 1, sondern in einer der späteren Staffeln, wo wir davon ausgehen können, dass es die geben wird, wird Ahsoka eine kurze Rolle spielen. Bin ich mir relativ sicher.
Denke ich auch.
Aber ja, bis dahin bin ich mal gespannt, wie es jetzt weitergeht mit unserer Klontruppe. Ich hoffe, dass sie irgendwann ihre Helme mal wieder aufsetzen. Mhm. Außer Wrecker, der seinen ständig trägt. Aber halt, dass sie irgendwann mal wieder, also vor allem Hunter geht halt regelmäßig einfach in diese, der hat halt seine Rüstung so für eine Mission an, wo er sie nicht braucht, wirklich. Und dann trägt er in der nächsten Folge einfach den ganzen Tag irgendwie halt so ein...
Zivile Kleidung.
Ja, so eine Zivilkleidung, aber sein Stirnband, wo sein Logo riesengroß drauf ist. Ja,
Finde ich generell gut. Also ich finde Hunter ist auch echt so ein Typ, den würdest du auf der Straße relativ schnell erkennen. Mit seinem Stirnband, den Haaren und dem halb tätowierten Gesicht.
Ja, ja. Clone Force 99 wird gesucht, galaxisweit. Mhm. Der Anführer von denen hat einen riesigen Schädel ins Gesicht tätowiert. Und dann läuft er einfach so rum. Oh, mich erkennt niemand, wenn ich meine Klonrüstung nicht trage.
Mhm.
Ja.
Ja.
Aber ist halt...
Es bleibt spannend.
Ob es Laser-Tattoo-Entfernungen nicht gibt in Star Wars? Ich meine, sie haben Obi-Wan Kenobis komplettes Gesicht geändert für eine Folge und alle Haare entfernt, damit er undercover gehen kann. Aber Hunters Gesicht bleibt tätowiert. Das wäre auch komisch, wenn, also, ja, Fennec Shand trägt irgendwie für 30 Jahre die gleiche Klamotte, aber Hunters Gesicht wird quasi sein Merkmal wird quasi entfernt. Das wäre ein bisschen weird. Aber ja, ja, viel mehr gibt's nicht zu sagen zu der Folge tatsächlich. Alles, was wir weiteres noch da sagen wollen und alle Easter Eggs, die sich definitiv versteckt haben in den großen Mengen an Leuten und Texten an Wänden, werden wir euch im Recap dann erzählen. Aber das war's jetzt mit der First Impression für heute. Und ja, wir danken euch fürs Zuschauen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin,
Rinjahauen.
Ja.